In der Vorbereitung auf diese Stunde wurden meine Gedanken auf Apostelgeschichte 14 gelenkt. Und das wollen wir auch mal lesen, das Wort Apostelgeschichte 14, Vers 22. Hier ist die Rede von Paulus und Barnabas, wie sie auch die Städte besuchten, Ikonium und Lystra und Antiochia. Und dann heißt es im 22. Vers, dass sie die Seelen der Jünger stärkten und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und das soll auch das Thema für diese Stunde sein, durch viel Trübsale ins Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wie aufmerksam wir das Lied gesungen haben, das wir eingangs gesungen haben. Ich möchte zur Erinnerung einige Stellen nochmal vorlesen. Wir haben zum Anfang die Frage gesungen, wer will mit dem Heiland leiden? Ich denke, wenn es hier geheißen hätte, wer möchte mit dem Herrn von Sieg zu Sieg eilen? Wer möchte aus der Hand Gottes eine Freude nach der anderen nehmen, dann wäre uns die Antwort sehr leicht. Aber wer will mit dem Heiland leiden? Und es werden einige Dinge angeführt. Im ersten Vers ist von Hohn und Schmach die Rede. Im zweiten Vers davon, dass wir uns selber zum Opfer geben sollen, alles eigene aufgeben. Im dritten Vers ist davon die Rede, ob wir bereit sind, um des Wortes willen außerhalb des Lagers zu stehen. Im vierten Vers ist von Babels Wüten die Rede, von den Irrlehren, mit denen wir zu kämpfen haben. Im fünften Vers geht es weiter, da geht es um Verfolgung, um Angst, um Leid. Und der sechste Vers, so interessant, vorwärts, Brüder, wirkt und leidet. Also ein Aufruf an uns, wirkt und leidet, dort am Ziele winkt der Lohn. Und im Chor haben wir so mutig gesungen, Herr, wir schätzen hoch dein Leiden, freuen uns in Leid und Not, wenn um deines Namens willen wir erlitten selbst den Tod. Ich denke, dass dieses Lied leichter zu singen ist, als dass da Inhalt auszuleben ist. Trübsale, das ist kein schönes Thema. Es gibt manch ein Thema, das angenehmer ist. Und das scheint so im Gegensatz zum Sonntag zu stehen. Ja? Erntedankfest, wir danken Gott für alles Gute, was wir haben, freuen uns. Und dann dieses Thema Trübsal scheint im Widerspruch zu stehen. Wer möchte schon von Trübsal hören, von Nöte, von Leid? Und doch ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes das einzuordnen wissen, dass wir auch darüber Bescheid wissen, wie es sich damit verhält. Seht, ein Mann oder man kann als Mensch ganz allgemein gesehen in Trübsal geraten, man kann tief fallen, man kann sich gehen lassen. Und selbstendlich kann man sich selber das Leben nehmen. Im Wort Gottes lesen wir davon, dass man Trübsale erdulden kann und noch mehr, dass man sich sogar in Trübsal freuen kann. Ich denke auch an die Brüder und Schwestern, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben, die vielleicht alles verloren haben. Das sind so zwei krasse Gegensätze. Also zwei Menschen können in die gleiche Lage kommen. Der eine kann darin verzweifeln und der andere kann das mit Freuden erdulden. Trübsal, wir lesen so viel davon, wir hören so viel davon. Gewalttaten, Gräuel von Herrschern, die skrupellos sind, von persönlichen Schicksalsschlägen, von Unglück, von Verfolgung, dass Menschen den Tod finden sogar. Und vieles andere. Und die Frage, die stellt sich immer, warum lässt Gott das zu? Vielleicht ist bei uns auch schon oft so insgeheim diese Frage aufgetaucht. Und die Menschen, die stellen sich diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und ich habe mich auch mit 6 Fragen beschäftigt. Die ersten 3 wollen wir heute auch gemeinsam betrachten. Die erste Frage: Kommt das Böse, das geschieht, von Gott? Die zweite Frage: Warum geschieht so viel Böses auf der Erde? Und als drittes: Bleiben wir als Kinder Gottes vor Trübsal bewahrt? Und das nächste Mal wollen wir dann noch betrachten, warum lässt Gott das zu? Wie hilft der Herr seinen Kindern? Und was ist der Trost der Kinder Gottes? Ich möchte auf die erste Frage auch gleich die Antwort geben, bevor wir Schriftstellen aufschlagen. Und kommt das Böse, das geschieht, von Gott? Und die Antwort ist nein, niemals. Niemals kommt das Böse von Gott. Genauso wie Gott heilig ist und niemals unheilig handeln kann. Genauso wie er gerecht ist und niemals ungerecht sein kann. Genauso wie Gott treu ist und niemals untreu sein kann. Genauso ist er gut und kann niemals böse sein. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist in sich gut. Gott ist das Gute. Gott ist der Gute. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Das sehen wir auch schon gleich im ersten Kapitel in der Bibel, wo das Wesen Gottes auch so gleich gezeigt wird. Als Gott die Erde schuf, da heißt es immer wieder, Gott hat sich das angeschaut, was er geschaffen hat, und siehe, es war gut. Immer wieder heißt es, und siehe, es war gut. Und im 31. und letzten Vers heißt es so, nachdem Gott alles gemacht hatte, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also, es kann nicht besser sein wie gut. Aber als ob das Gott nochmal so wirklich bestätigen möchte, es war gut, es war sehr gut. Es war alles, was Gott geschaffen hatte, war sehr gut. Und nicht nur ein Teil, nicht nur irgendwas, sondern alles. Und in Timotheus heißt es auch, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und es ist nichts Verwerfliches. Und so ist es auch heute noch. Auch der Mensch, den Gott geschaffen hatte, war sehr gut, als Gott den Menschen gemacht hat. Und wenn es im 27. Vers heißt, dass Gott den Menschen nach seinem Bild schuf, und im letzten Vers heißt es, alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass Gott sehr gut ist. Gott hat alles sehr gut geschaffen, das war der ursprüngliche Zustand. Und mir wurde in diesem Zusammenhang Römer 11, Vers 22 wichtig. Römer 11, Vers 22. Da heißt es, darum schau die Güte und die Strenge Gottes an. Die Strenge gegen die, die gefallen sind, die Güte aber gegen dich, insofern du an der Güte festhältst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Ja, was hat das jetzt mit der Schöpfungsgeschichte zu tun? Hier ist von der Güte Gottes und der Strenge Gottes die Rede. Andere Übersetzungen sagen der Ernst Gottes. Und es ist auch gleich eine Erklärung da, die Strenge oder der Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die sich von Gott abgewandt haben, die sich gegen Gott gestellt haben, wo die Verbindung zwischen ihnen und Gott nicht mehr da ist, und die Güte an dir, insofern du an der Güte, am Guten, an Gott selber festhältst. Und mir wurde das im Zusammenhang mit Adam so wichtig. Seht, Gott hat alles sehr gut gemacht. Und Adam, er wurde in diesen Garten Eden gestellt. Er musste nicht arbeiten. Er war gesund. Er hat sich um nichts sorgen müssen. Gott sorgte sich um alles, was er und Eva brauchten. Und Adam sah die große Güte Gottes. Und nicht nur das, er hatte auch regelmäßig Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen davon, dass Gott die Gewohnheit hatte, abends in den Garten zu gehen, um mit Adam auch Gemeinschaft zu haben. Und Adam, er kannte Gott. Er wusste, Gott ist Güte. Gott hat viel Gutes an mir getan. Aber Gott sprach eine Warnung aus. Das ist der Ernst. Du darfst von allem essen, von allen Bäumen darfst du essen. Nur von diesem einen Baum sollst du nicht essen, sonst wirst du des Todes sterben. Also die große Güte Gottes und der Ernst Gottes. Nachdem Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, wir kennen die Geschichte, gegen dieses Gebot verstoßen hatten, war auf einmal alles ganz anders. Gott war immer noch derselbe. Gott war immer noch der gleiche. Und doch lesen wir, dass Adam sich vor Gott versteckte und Gott ihn suchen musste. Diese Güte Gottes, die ist auf einmal in den Hintergrund gerückt. Und der Ernst Gottes, die Strenge Gottes, kam auf einmal so zum Vorschein. Und das alles ausgelöst durch die Sünde, durch das Böse. Und wenn wir genau hinsehen, müssen wir doch sagen, dass Gott selbst in seinem Ernst noch Güte bewiesen hat. Ich dachte so, Gott hätte sie auch einfach töten können. Ich meine, geistlich gesehen waren sie tot, aber er hätte die Menschheit ausrotten können, hätte sagen können, das hat doch sowieso keinen Zweck. Aber obwohl sie gegen Gott gehandelt hatten, hat Gott ihnen doch eine Hoffnung gegeben, hat ihnen eine Prophezeiung gegeben auf den Heiland, den Retter der Welt, dass er kommen sollte, und hat ihnen eine Hoffnung gegeben. Er hat sich im Voraus einen Plan ausgedacht, wie er den Menschen helfen kann. Die Menschen, sie waren in einer traurigen Lage, weil Sünde ist böse und sie trennt von Gott. Sünde ist Finsternis und Gott ist Licht. Und das Licht kann keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Wir werden auch später einige Schriftstellen dazu aufschlagen. Und das sehen wir schon ganz am Anfang. Das Erste, was Gott machte, als er die Welt schuf, ist, dass er die Finsternis vom Licht trennte. Ein Hinweis darauf, dass Finsternis und Licht keine Gemeinschaft miteinander haben. Und in Johannes 1, Vers 8 wird über Johannes so gesagt, Johannes 1, Vers 8, er war nicht selbst das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Also Johannes, er war nicht das Licht, aber er sollte Zeugnis geben vom Licht, nämlich von Christus. Und dann heißt es im ersten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im 9. und 10. Vers, er, nämlich das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in dieser Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Also Gott ist Licht. Christus, der Heilige Geist, die Dreieinigkeit Gottes ist Licht und sie haben keine Gemeinschaft mit der Finsternis und deren Werke. Ein weiterer Beweis, dass Gott gut ist, hat Gott selber in jeden Menschen hineingelegt. Im tiefsten Innersten weiß ein jeder Mensch, dass Gott gut ist. Es verwundert mich immer wieder, wenn man so mit Menschen zu tun hat und sie erfahren, dass man Christ ist, irgendwo hingeht und Kind Gottes ist. Und die Menschen, die wissen sofort Bescheid, wie man sich zu kleiden hat, was man zu tun hat, wie man zu reden hat, wie man sich zu verhalten hat, was man sein und lassen soll. Sie wissen alles und das hat ihnen gar niemand gesagt. Ich dachte auch so an die Frage, die die Menschen stellen, warum lässt Gott das zu? Also die Frage ist nicht, warum hat Gott das getan? Die Menschen fragen immer, warum lässt Gott das zu? Also sie wissen, das Böse, das kommt nicht von Gott. Das hat seinen Ursprung nicht in Gott. Auch wenn man dann oftmals fragt oder sagt, ja, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre doch das nicht passiert. Aber auch darin zeigt sich wieder, wenn es einen Gott geben würde, dann ist er doch gut. Dann kann doch das alles nicht geschehen. Also im tiefsten Innersten weiß ein Mensch, ein jeder Mensch, dass Gott gut ist, obwohl er vielleicht die Bibel nicht mal gelesen hat, eine Kirche nicht mal von innen gesehen hat. Und auch im Wort Gottes haben wir viele Schriftstellen, die darauf hinweisen, manche direkt, manche indirekt. Was heißt indirekt? Wir haben zum Beispiel Schriftstellen, wo es heißt, dass böse Gedanken aus einem bösen Herzen kommen und gute Gedanken kommen aus einem guten Herzen. Oder über den Baum heißt es, dass ein schlechter Baum schlechte Früchte bringt und ein guter Baum bringt gute Früchte. Und Gott weist doch auch in diesen Versen darauf hin, dass er von uns gute Werke erwartet, dass er von uns gute Früchte erwartet. Es wäre doch ungerecht, wenn Gott von uns gute Werke und gute Früchte erwartet und selber nicht absolut gut ist. Wir als Eltern sollen unseren Kindern ein Vorbild sein. Wir können von unseren Kindern nicht irgendwas erwarten, was wir selber nicht tun, selber nicht halten. Also Gott, er ist durch und durch gut und erwartet von uns als seinen Kindern, die er befreit hat aus der Finsternis, die er erlöst hat, in denen er selber lebt und wirkt, Gutes. Zumal wir auch erst oder nur durch ihn gut geworden sind und nur durch ihn auch Gutes tun können. Also in diesen Schriftstellen ist nicht wortwörtlich gesagt, Gott ist gut, aber man kann es ableiten. Aber es gibt genug Schriftstellen, die das auch wirklich so sagen. Einen vielleicht aus Psalm 103, Vers 8. David sagt so: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ich dachte so, David, der hat doch so viel Schweres durchgemacht in seinem Leben. Ja? Wenn ich daran denke, schon von klein auf als Hirte hat er seine Schafe bewachen müssen, hat gegen Bären und Löwen gekämpft, wie es auch heißt. Er hat gegen Goliath kämpfen müssen. Und wie viele Jahre seines Lebens war er auf der Flucht vor Saul. Also wahrhaftig kein leichtes Leben, aber er hatte erkannt, dass Gott von großer Güte ist. Und wie herrlich ist es, wenn auch wir das wissen und alles, was Gott schafft, was er gibt und was er wirkt, ist gut. Es ist göttlich gut und damit ist es auch gut für uns. Wollen Jakobus 1, Vers 13 lesen, das ist auch eine wichtige Aussage, die Jakobus da trifft. Jakobus 1, Vers 13, da schreibt er so: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. Also jede gute Gabe ist von Gott. Es gibt ja auch so diesen Ausspruch, alles Gute kommt von oben. Und es ist wirklich so, alles Gute, jede gute Gabe kommt von oben. Und das bedeutet gleichzeitig, dass von unten, von der Finsternis, nichts Gutes kommt, weil alles Gute von oben kommt. Auch wenn sich das Böse oft tarnt als gut. Wir lesen, dass der Feind sich als Engel des Lichts verkleidet, dass er manche Dinge schön hinstellt, die dann später wie eine Seifenblase zerplatzen und es sich erst später zeigt, dass es aus der Finsternis kommt. Ich dachte an die Schlange, die die Sünde und den Ungehorsam gegen Gott in so schöne Worte kleidete. Es war so heilig, was sie sagte, so geistlich. Ich meine, was kann geistlicher sein als dieser Wunsch zu sein wie Gott? Ihr werdet sein wie Gott, als hohe Geistlichkeit getarnt. Und was für ein Unheil war die Folge. Im 13. Vers, ebenfalls in Jakobus 1, sagt er so, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Wenn wir versucht werden, dann können wir nicht sagen, dass Gott uns versucht. Gott kann niemand versuchen und er versucht niemanden. Das ist nicht sein Wesen, er ist gut, er versucht niemanden. Wenn wir in Trübsale kommen, können wir nicht sagen, dass Gott uns das gegeben hat, weil Gott gut ist. Wenn wir von Gewalttaten hören, von Gräueltaten, dann ist es nicht Gott, der das schickt. Er ist nicht der Verursacher. Und kommen wir in Nöte und Schwierigkeiten, Hunger, in Elend, werden wir unserer Güter beraubt, dann ist es nicht Gott, der uns das antut. Gott ist gut. Er könnte so etwas uns nie antun, schon gar nicht seinen Kindern. Und der Psalmist sagt so, du Herr bist gut und willig zu vergeben, von großer Güte gegenüber allen, die dich anrufen. Da sind nicht die gemeint, die hierher rufen, sondern die ihn im Geist und in der Wahrheit anrufen, die große Güte gegenüber allen, die dich anrufen. Gott ist gut und er tut auch Gutes an allen Menschen. An allen Menschen tut Gott auch Gutes. Ich denke an das Leben allein, an das Licht, an die Natur, an die Schöpfung, an die Familie, an Ernte, an Regen, an Jahreszeiten. Ein Segen von Gott, der für alle Menschen da ist. Und wie viel mehr Gutes tut er auch seinen Kindern. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht doch irgendwo möglich ist, dass Gott Böses schickt oder tut oder macht. Und ich habe mich da aufs Neue Testament konzentriert und ich habe drei Personen gefunden, wo es heißt, dass ein Engel Gottes eingriff oder wo man den Verdacht haben könnte, dass Gott da direkt eingegriffen hat. Zum ersten ist es Herodes, der siegreich von einer Schlacht zurückgekommen ist und eine Rede hielt und der hat so eine Rede gehalten, die Menschen haben gesagt, das ist Gott. Das ist Gottes Stimme, die da redet. Und dann heißt es, und er hat sich darin gesonnt, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und dann heißt es, ein Engel Gottes griff ein und schlug ihn. Aber auch das sind keine Trübsale, sondern es war das Gericht Gottes, das Endgericht. Die anderen beiden sind Ananias und Sapphira, von denen wir auch wissen, aber auch hier waren es keine Trübsale, die über sie hereingebrochen sind, sondern es war das Gericht Gottes, weil sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben. Und selbst hier steht nicht eindeutig, dass Gott es war. Ist mir so aufgefallen, dass davon die Rede, wie Petrus sagt, dass sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben und daraufhin flogen sie um und starben. Mag sein, dass Gott direkt eingegriffen hat, kann aber genauso sein, dass Gott einfach seine Hand abgezogen hat und der Feind freie Hand hatte. Aber das kann ich nicht beantworten. Sonst lesen wir im Neuen Testament nichts, wo irgendwas in der Art ist, dass Gott irgendwelche Trübsale geschickt hat oder in Nöte gestoßen hat, vielleicht seine Kinder. Von ihm geht nichts Böses aus. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Auch als Kinder Gottes. Seht, wir kommen in schwere Lagen in unserem Leben. Und manch ein Mensch, er sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich habe mich doch zu Gott bekehrt. Und jetzt muss doch alles glatt laufen. Und sie sind enttäuscht von Gott, dass manches eintritt. Und sie wenden sich von ihm ab. Sie verlassen ihn. Voller Enttäuschung, voller Schmerz, wenden sich gegen ihn, fallen wieder in Sünde. Und es ist doch so wichtig, dass wir wissen, Gott ist gut. Alles Gute kommt von ihm. Und wenn wir das wissen, dass Gott gut ist und von ihm nichts Böses kommt, das ist doch für uns auch ein fester Halt, ein Fels. Und wenn wir in manches hineingeraten, wenn uns Böses widerfährt, dann können wir uns zu dem hinwenden, der Gute ist, der das Gute ist. Und er erweist doch seinen Kindern Güte. wenn sie ihn anflehen. Nun, von wem kommt das Böse? Das Böse kommt vom Widersacher, vom Teufel, vom gefallenen Engel, von dem, der Gott hasst und der alles hasst, was von Gott kommt, was er gemacht hat. Und sein Ziel ist es, auch den Menschen zu zerstören, auch den Menschen schon, der Gott gar nicht dient, versucht er immer weiter in die Sünde zu treiben, immer mehr zu binden und festzubinden. Und noch mehr geht er die Kinder Gottes an. Geht er die Kinder Gottes an, um sie unsicher zu machen, ihnen Schmerzen zuzufügen und womöglich auch zu Fall zu bringen. Denn Johannes 8, Vers 44, Johannes 8, Vers 44, sagt Jesus so, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also so wie Gott gut, durch und durch gut ist, so ist der Teufel durch und durch schlecht. Genauso wie in Gott absolut nichts Böses ist, genauso ist im Teufel nichts Gutes. Und da brauchen wir auch nicht denken, dass da vielleicht etwas Gutes doch sein könnte. Es ist nichts Gutes in ihm. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner und er ist sogar der Vater derselben. Und wie gesagt, er verstellt sich oft. Er gaukelt etwas vor, stellt manches vielleicht schön hin, um Menschen anzulocken, um Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Und das ist doch auch unsere Aufgabe, dass wir wachsam sind. Und ich dachte doch auch, was für ein Betrüger ist doch der Feind. Ich las mal von einem Mann, der viel hatte, viel besaß und mit der Zeit verlor er das eine um das andere. Erst brannte sein Hof nieder oder ein Teil seines Hofs. Dann starb seine Großmutter, die er von ganzem Herzen liebte. Dann wurde sein Sohn geboren und der wurde krank. Er ist krank geboren. Dann ist seine Frau gestürzt vom Pferd und war tot. Und dieser Mann, der war bekannt in der ganzen Gegend. Also wenn es ein Kind Gottes gibt, dann der. Er war bekannt, er ist mit der Bibel rumgelaufen, er hat zu anderen Menschen gesprochen. Und das alles, das hat in ihm so einen Schmerz verursacht. Wir können es uns vielleicht vorstellen, dass er gesagt hat, warum tut mir Gott das an? Also warum hat Gott das zugelassen, sondern warum tut Gott mir das an? Ich diene ihm doch. Und warum lässt er oder warum tut er mir das an? Und er hat gesagt, ich will von Gott nichts mehr wissen, hat die Bibel verbrannt, hat alles, was irgendwie mit Gott zu tun hatte, beiseite geräumt, weggesperrt und wollte von Gott nichts wissen. Und viele Jahre später konnte Gott ihm helfen, konnte ihm zeigen, dass er gut ist. Aber ich dachte so, Gott ist gut. Und der Feind, er fügt manches Böse zu und dann kommt er zu Menschen und sagt, es war Gott, der dir das angetan hat. Und lockt den Menschen von dem, der durch und durch gut ist, zu sich, der durch und durch böse ist. Ein Lügner, ein Betrüger, ein Mörder, das ist das Wesen des Feindes. Warum geschieht so viel Böses auf der Erde? Gott hat die Erde geschaffen und es war alles sehr gut. Und als der Teufel in Form der Schlange zum Menschen kam und ihn betörte, ihn in Sünde stürzte, da wurde der Mensch ein Knecht der Sünde, ein Knecht Satans. Und das Böse, es breitete sich sofort aus wie eine ansteckende Krankheit. Und ein jeder Mensch, der geboren wird, wird mit bösen Herzensneigungen geboren. Das Böse, es hat sich ausgebreitet. Gott hat aber denen, die sich zu ihm bekehren, die bei ihm Rettung suchen, die er retten kann, die sich von ihm reinwaschen lassen. Für die hat er etwas anderes vorbereitet. Wir lesen davon, wie Jesus sagt, dass er gehen will, die Wohnungen vorzubereiten, bildlich gesprochen, für die, die ihm dienen, für seine Kinder. Also wir sind Fremdlinge hier auf der Erde. Wir gehören hier nicht hin. Wir sind auf dem Weg in die obere Heimat. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt. In der Welt herrscht ein anderer. Mit der Sünde hat ein anderer die Herrschaft über die Welt eingenommen, übernommen. Wir wollen mal Epheser 6, Vers 12 lesen. Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in himmlischen Regionen. Also hier wird auch klar, mit wem wir es in Wirklichkeit zu tun haben, nämlich mit den Fürsten und Mächtigen dieser Welt und nicht gegen Fleisch und Blut haben wir zu kämpfen. Auch wenn vielleicht ein Mensch vor uns stehen mag, so ist doch ein anderer, der ihn antreibt, ein anderer, der durch ihn arbeitet, der ihn als Werkzeug benutzt. Es ist ein anderer, der dahinter steht. Und wir haben in Wirklichkeit nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige. Ja, welche Fürsten und Mächtige sind das? Sind es Könige? Ist es unsere Obrigkeit? Vielleicht Frau Merkel? Ist es nicht. Auch gegen Gott nicht. Wir kämpfen nicht gegen Gott. Den Herrscher dieser Welt, heißt es, nämlich gegen die bösen Geister. Es ist der Feind. Es ist Satan selbst, gegen den wir kämpfen. Ein weiteres Wort aus Epheser 2, Vers 2. Da heißt es über die Sünde, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Also hier ist über das Leben in der Sünde die Rede und er sagt, wie es gemäß dem Lauf dieser Welt, so wie es in dieser Welt ist, so ist der Lauf dieser Welt, dass man in Sünde lebt. Ich dachte so an die Sonne, die ihren Lauf hat. Und kein Mensch kann diesen Lauf stoppen. Gott kann. Ich dachte so an Josua, wie Gott die Sonne 24 Stunden scheinen ließ und sie nicht untergehen ließ. Den Lauf dieser Welt, die Sünde, das ist der Lauf dieser Welt. Ein Mensch, der geboren wird, der sündigt. Und kein Mensch kann es stoppen. Kein Mensch, nur Gott allein, wenn man zu Gott kommt und sich helfen lässt. Das ist der Lauf dieser Welt. Und dann sagt er, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der den Kindern des Ungehorsams wirkt. Also gemäß dem Fürsten in der Welt, so wie es der Fürst will, der Fürst dieser Welt, der herrscht. Und so auch wir, als wir in Sünden lebten, wir taten das, was der Fürst der Welt wollte. Und so ist es auch heute noch bei denen, die er unterjocht hat. Der Fürst der Finsternis, er ist der Herrscher hier und wir haben es mit ihm zu tun. Aber auch wenn wir nicht von der Welt sind, auch wenn wir nicht unter der Herrschaft des Widersachers stehen, so leben wir doch in der Welt. Und wir haben damit zu tun, wir werden davon nicht verschont, gerade im Gegenteil. Die Kinder Gottes werden noch mehr angegangen. Und es ist allein der Hilfe Gottes, der Kraft Gottes und der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir auf Erden bestehen können. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Wir können aus eigener Kraft als Menschen es nicht mit der Kraft der Finsternis aufnehmen, sondern allein Gott ist es, der, durch den wir bestehen können. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 13, von Christus: Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Also hier die zwei Reiche, die voneinander getrennt sind. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und ins Reich seines geliebten Sohnes gesetzt. Andere Übersetzung: Hat er uns von der Obrigkeit der Finsternis befreit. Das haben wir durch Christus. Und Jesus, er sagt in Johannes 18, sagt Jesus im 36. Vers, Jesus antwortete, nämlich Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also, es sind manche Gedanken hier, aber worauf ich hier hindeuten will: Jesus sagt selber, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sagt er, wenn es von dieser Welt wäre, ich würde meine Diener rufen, meine Soldaten rufen und die würden für mich kämpfen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum erduldete Christus auch alles, ließ alles geschehen. Natürlich auch, um den Plan Gottes zu erfüllen, aber auch, weil das Reich, sein Reich, nicht hier ist. Ein letztes Bibelwort, das beweisen soll, dass der Teufel hier der Herrscher ist, ist Matthäus 4. Matthäus 4, die Verse 8 und 9. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Davon abgesehen, dass er ein Lügner ist, das Wort sowieso nicht gehalten hätte. Aber man kann etwas geben, was einem gehört. Wenn mir ein Auto gehört, dann kann ich sagen: Wenn du dies und jenes tust, dann bekommst du mein Auto. Wenn ich kein Auto habe, kann ich es niemandem versprechen. Und er sagt hier, er zeigt dir alle Reiche dieser Erde, alle Reichtümer und sagt: Das will ich dir alles geben. Die letzte Frage für heute Abend: Bleiben wir als Kinder Gottes vor so etwas bewahrt? Wir könnten sagen: Natürlich. Wir haben doch so viele Verheißungen in Gottes Wort. Er ist unser Schutz, er ist unsere Burg, er ist unsere Zuflucht, er hilft uns. Und es ist ja auch so. Wir haben es mit Sicherheit schon alle erlebt und erfahren, dass Gott uns geholfen hat, uns vor manchem bewahrt hat. Vielleicht auch manches, wo wir gar nicht wissen. Ich dachte so vor einiger Zeit, ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke durch Mühlacker und Ötisheim, immer um die gleiche Zeit. Und eines Tages war ich gezwungen, einen Umweg zu machen. Hat mich 3-4 Minuten gekostet. Und dann komme ich wieder auf die Strecke, wo ich normal fahre. Und da steht ein Auto und es ist ein Wildschwein reingerast. Totalschaden. Es muss direkt vor mir passiert sein. Ich hätte einfach vorbeifahren können, mir nichts dabei denken können. Aber ich dachte so, was wäre passiert, wenn ich heute den gleichen Weg gefahren wäre wie sonst? Ich denke, die Antwort werden wir vielleicht nie erfahren, werde ich nie erfahren oder vielleicht irgendwann mal. Aber ich denke oft, wir wissen gar nicht, dass Gott uns bewahrt hat, dass uns Gott beschützt hat. Wir sehen die Gefahr manchmal gar nicht. Aber genauso muss ich zugeben, dass ich auch schon oft in Trübsal war und manches auch erdulden musste und vielleicht sogar mit dem Rücken zur Wand stand, so sinnbildlich gesprochen. Und ich dachte, wenn Gott jetzt nicht hilft, dann ist es aus. Und im letzten Moment, Gott sei Dank, hat Gott auch geholfen. Also er ist unsere Hilfe, zu dem wir kommen. Wir haben viele Verheißungen im Wort Gottes, er hilft uns. Ich dachte, so ein bekannter Psalm 50, Vers 15, ja, den wir oft vielleicht auch auswendig können, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also Gott will retten, Gott will helfen, eine wunderbare Verheißung, aber rufe mich an in der Not. Also Gott sagt nicht, dass wir nicht in Not geraten, sondern wir können in Not geraten. Wir müssen gerettet werden. Rufe mich an und ich will dich retten. Er ist da, um uns zu retten. Aber wir kommen in manches rein. Psalm 91, Vers 11 und 12, auch ein bekanntes Wort. Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten, dich auf den Händen zu tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ein schönes Wort. Er möchte uns bewahren, seine Engeln befehlen über uns. Aber ich dachte so, da gehört auch immer dazu, dass wir uns selber bewahren. Genau dieses Bibelwort zitiert einmal der Teufel selber. Als er Christus auf die Zinne des Tempels geführt hat und gesagt hat, spring. Gott hat auch gesagt, du wirst deinen Stein nicht stoßen, die Engel werden dich behüten. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen, sagt Jesus. Wir sollen uns nicht selber in Gefahr begeben und in der Hoffnung, naja, Gott wird mich schon bewahren. Wenn wir wissen, dass manches uns gefährlich werden kann, manches nicht gut für uns ist, für unsere Seele nicht gut ist, dann sollen wir es sein lassen. Wenn wir wissen, dass manch ein Mensch uns nicht gut tut, dann sollen wir ihn meiden. Wenn wir wissen, dass vielleicht manches, mit dem er sich beschäftigen kann, uns zum Nachteil sein wird, uns nicht zum Guten dient, dann sollen wir es sein lassen. Und ich denke, wenn man danach handelt, wird man schon von sich aus manche Trübsale, manches Leid auch erspart bleiben, wird drumherum kommen. Wenn man unbewusst in solche Situationen gerät, können wir zu Gott kommen und er hilft uns. Aber wenn wir uns wissentlich in Gefahr begeben, obwohl wir genau wissen, dass es uns zum Schaden ist, wir tun es trotzdem. Es ist nicht gesagt, dass Gott uns nicht trotzdem gnädig ist und uns hilft, aber es ist oft mit viel Tränen verbunden. Wir haben viele Verheißungen, dass Gott uns hilft, unser Schutz ist. Bleiben wir als Kinder Gottes von Trübsal bewahrt? Würden wir diese Frage mit Ja beantworten, dann würden wir damit zum Ausdruck bringen, dass alle, die in Vergangenheit sich als Kinder Gottes nannten und in Trübsal gekommen sind, vielleicht ihr Leben verloren haben, keine Kinder Gottes waren. Und wir sehen doch im Wort Gottes, dass es ganz anders ist. Das fängt schon von Anfang der Bibel an. Abel, dessen Opfer Gott wohlgefällig war und er wurde getötet von seinem Bruder. Ich denke an Josef, der von seinen Brüdern verraten wurde, in Gefangenschaft kam und es heißt, Gott war mit ihm. Ich denke an David, der so viel in seinem Leben durchgemacht hat und er wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also Menschen haben manches durchgemacht, auch im Neuen Testament. Ich denke an Stephanus, der für Gottes Sache eintrat und gesteinigt wurde. Ich denke an Johannes den Täufer, der Wegbereiter für Christus war und im Gefängnis starb. Ich denke an Petrus, ich denke an Paulus, der manches durchmachen musste. Ich denke an Hebräer 11, ein bekanntes Wort, die Verse 36 bis 38. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafpelzen und Ziegenfellen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Wie ganz anders denkt man sich das doch von Kindern Gottes. Es muss doch alles glatt gehen. Würden wir sagen, dass die Kinder Gottes keine Trübsal erleiden müssen, würden wir damit die Märtyrer verurteilen, die um des Glaubens willen durch manches durchmussten und oft den Tod fanden. Würden wir sagen, dass Kinder Gottes keine Trübsal erdulden müssen, würden wir damit unsere Ahnen, unsere Vorfahren verurteilen, die im Krieg gefallen sind, ins Gefängnis kamen, dort vielleicht gestorben sind, die verhungert sind, die erfroren sind, die verraten wurden, verschleppt wurden und vielleicht nie wieder gesehen wurden. Wir würden die verurteilen, die sich heimlich versammeln mussten, in ständiger Angst, entdeckt und verraten zu werden. Wir müssen durch Leiden und Trübsale, das gehört zum Gott, dienen. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 lasen wir, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Also das Leben eines Christen, es ist natürlich auf der einen Seite Freude, es ist Sieg, es ist Kraft, es ist Ermutigung, es ist Trost. Aber auf der anderen Seite ist es auch Kampf, es ist Leiden, es ist Trübsal, Entbehrung. Und wir singen so in dem Lied, ich habe die Kosten erwägt. Haben wir die Kosten erwägt? Wir sind bereit, den Sieg anzunehmen und die Freude. Sind wir auch bereit, durch Leiden zu gehen? Sind wir bereit, das ein oder andere durchzumachen und uns sogar darin zu freuen, es zu erdulden? Niemand darf erwarten, dass man als Kind Gottes verschont bleibt. Wir müssen durch Trübsale ins Reich Gottes. Es ist uns verordnet. Und in Matthäus 24 heißt es so, die Verse 9 und 13. Matthäus 24, Verse 9 und 13. Dann werden sie euch in Trübsal übergeben und werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Und dann der 13. Vers. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also hier ist nicht die Rede davon, dass wir verschont werden von allem. Wir kommen in manches. Aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Paulus schreibt an die Römer, dass wir geduldig sein sollen in Trübsal. Und fröhlich in Hoffnung und anhalten sollen im Gebet. Und anders ist es auch nicht möglich. Das hängt zusammen. Wir brauchen eine Hoffnung. Wir müssen immer wieder ins Gebet gehen, um Kraft von Gott zu erflehen, damit wir auch die Trübsale erdulden können. Bruder Heinz Hoss sagte mal so, ich zitiere, dass Trübsale zum Gottdienen dazugehören und dass alles für uns Freude sein soll. Ein Kind Gottes muss sehr freudig sein, und nichts in der Welt soll imstande sein, diese Freude zu rauben, selbst der Tod nicht. Petrus sagt so, dass wir sollen uns in der Feuerglut, die uns begegnet, dass wir uns nicht befremden lassen sollen, als widerführe uns etwas Seltsames. Wenn wir durch manches durch müssen, es soll uns nicht befremden. Wir sollen nicht aus allen Wolken fallen. Wir sollen nicht anfangen, an Gott zu zweifeln, uns unsicher machen zu lassen, vielleicht ins Grübeln kommen, sondern Trübsal, es gehört zur Nachfolge. Und das ist doch wichtig, dass wir das auch wissen, dass wir keine falschen Vorstellungen auch haben, sondern dass wir es wissen, dass es einfach dazugehört. Und in 2. Timotheus 3, Vers 12, wir kennen das Wort, da sagt es, heißt es doch auch so, 2. Timotheus 3, Vers 12, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also nicht nur vielleicht, es könnte, sondern es ist eine Tatsache. Es wird sein. Ein jeder, der ihm dient, muss durch manches hindurch. Keiner wird verschont. Und ich will noch ein letztes Bibelwort lesen. Und zwar aus Römer 8. Römer 8, die Verse 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Auch hier wieder ist nicht die Rede, dass wir davon verschont werden. Aber wer will uns scheiden? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein tröstliches Wort ist das doch. Wir müssen nicht durch manches durch, wie vielleicht andere Menschen heute noch durch müssen in anderen Ländern. Wir sind momentan davon verschont, aber doch haben wir alle Trübsale. Wir müssen durch manches durch, durch manche Schwierigkeiten, manche Probleme, wo wir hindurch müssen. Aber was ist das doch für ein Trost, dass weder Gegenwärtiges, was jetzt ist, wie unsere Lage ist, noch Zukünftiges, was vielleicht kommen mag, wo wir vielleicht uns fragen, wie soll alles werden, brauchen wir nicht. Wenn wir uns an Gott halten, nichts mag uns zu scheiden, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes und von Gott selbst. Und wir wollen uns doch an Gott festhalten, der das Gute ist, der Gute ist, von dem alles Gute kommt, auch wenn es mal schwer wird. Wir wollen uns nicht gegen ihn auflehnen, nicht den Verdacht hegen, dass Gott uns etwas Gutes vorenthält, wie es vielleicht bei Adam und Eva war. Wir wollen nicht zweifeln an Gott, sondern wir wollen doch an ihm festhalten und auch ihm die Treue halten. Und der Herr möge uns doch auch darin helfen. Amen.